Jesus, das beten wir wirklich, dass das heute Morgen auch stattfinden darf. Weil du weißt, jedes, wenn er unterwegs ist, wo er steht, ob es regnet oder die Sonne scheint, du weißt, was er braucht heute Morgen. Und dann wollen wir beten, Geist Gottes, dass du die Herzen berührst, dass du jedes da innen erquickst und ihm Freude schenkst, weil du Gott bist. Und wir dürfen wissen, dass du mit uns genau durch so Zeiten gehst, wo es vielleicht manchmal schwer ist und schwierig ist. Amen. Gut, starten wir. Ein Blick immer wieder auf Jesus, das gibt Kraft. Und zwar dann, wenn wir so in Wüstenzeiten irgendwie durchhalten müssen und dann noch da drin Ströme vom lebendigen Wasser dürfen zu erleben, zu finden, zu spüren. Ich würde eine kurze Zusammenfassung geben, was wir so in den letzten Mal gehört haben schon. In der ersten Predigt habe ich versucht, euch mit einzunehmen. Da ist darum gegangen, um Kunst in schweren Zeiten nicht aufzugeben. Da habe ich viel vom eigenen Leben oder vom eigenen Leid ein bisschen versucht zu erzählen, wenn ich so wüste Zeiten durchgemacht habe und wenn ich in diesen wüsten Zeiten eben so Ströme vom lebendigen Wasser durfte finden und auch erleben. Letzten Sonntag haben wir eine theologische Annäherung als Thema Leid und Not gemacht. Leid, Not, Schmerz im Sinne von Sündenfall vom 1. Mose 3 haben wir angeschaut, den Bogen gespannt, Offenbarung 21. Wenn Jesus wiederkommt in seiner Herrlichkeit, in seiner Herrschaft. Und in dem Spannungsfeld zwischen 1. Mose 3 und Offenbarung 21 stehen wir. Und es fühlt sich manchmal an, da zwischen ihnen, wie eben in einer Wüste. Wo wir das Gefühl haben, jetzt geht es nicht mehr, jetzt verdurste ich. Oder in einem Feuer. Jetzt verbrenne ich dann. Am letzten Sonntag vier Grundursachen vom Leid aufzeigen, die man in der Bibel findet. Das erste, Leid aufgrund eben von dem Sündenfall. Der ganze Kosmos leidet und ist dem Verfall ausgeliefert. Eben das Spannungsfeld, das wir sehen oben durch. Der Mensch, die Schöpfung, die seufzt, die lechzt eigentlich nach der Offenbarung 21, wenn kein Leid, kein Schmerz mit euch. Dann das zweite, Leid aufgrund von Sünden oder falschen Entscheidungen von mir oder von anderen Menschen. Im Leid, das wir selber über uns bringen, müssen wir wieder lernen, Buße zu tun. Das Leiden durch Anfeindungen konfrontiert uns mit der Notwendigkeit vom Vergehen. Und das führt uns zur dritten Ursache vom Leid. Leid und Not aufgrund vom Glauben, wo Menschen verfolgt werden. Und immer wieder auch unseren Auftrag, für die Menschen zu beten, die wegen ihrem Glauben verfolgt werden. Und schließlich noch die vierte Ursache, Leid als Geheimnis, wo ich gesagt habe, wir werden dann den Hiob noch ein bisschen neuer miteinander anschauen. Und die Gefahr darin ist ja gross, dass wir im Leiden der Versuchung zur Verbitterung nachgehen. Ich schaue mich als hilfloses Opfer an. Aber ich glaube, wir müssen, oder die Frage ist mehr, wie können wir jetzt mit dem Leid umgehen, dass es uns stärker, hoffnungsvoller macht und letztlich Jesus ähnlicher. Wie kann man sich aufs Leid vorbereiten? Das ist immer wieder auch die Frage, schon letztes Mal. Ich glaube, wirksame Vorbereitung muss passieren, bevor wir eben so in einer Krise drin sind oder bevor wir in der Wüste landen. Letzten Sonntag bereits haben wir gesehen und ich habe ganz viele Bibelstellen und auch auf dem Vertiefungsblatt. Dort sind die zentralen Wahrheiten und Themen von der biblischen Theologie, die uns helfen, mit dem Leid umzugehen. Ich glaube, je besser, dass wir diese Lehre von der Bibel auch verstehen, kennen, je besser, dass wir durch die Krise und durch das Leid, das uns erschüttert, profitieren können. Weiter, wir lernen von biblischen Personen, die Leid und Not durchgemacht haben, erfahren haben. Das werden wir immer wieder hören. Und wir hören von Personen unter uns, wie der Rönne schon gesagt hat, in einem Live-Interview, was sie an Leid erleben, was ihre grösste Herausforderung da drin ist, was Halt gegeben hat oder letztlich, was das mit ihrem Glauben gemacht hat oder macht. Letzten Sonntag haben wir ja die Monika Kühn gehört, ganz einen ehrlichen Einblick in ihr Leben, herzlichen Dank. Heute werden wir, sehen wir dann. Gut, also. Leid als Tatsache gehört letztendlich zum Leben auch für uns Christen. Und darum glaube ich, ist jetzt Zeit zu fragen, wie können wir das Leid nochmal überstehen oder bewältigen? Und wie können wir mit dem Leid so umgehen, dass es uns sogar stärker und kraftvoller macht? Heute Morgen geht es darum, mit Gott durch das Leid durchzugehen. Und ein zentrales Bild von der Bibel oder von der Bibel für den Umgang mit Leid und Schmerz ist ja das Bild eben vom Gehen durch den Schmelzofen. Wir hören dann noch, durchzugehen. Manchmal verbindet man das Bild vom Gehen auch mit Wandern, kombiniert mit dem Bild von der Dunkelheit. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Oder ein anderes Bild ist das vom Untergehen in tiefem Wasser. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten. Oder Psalm 73 finden wir das Bild vom rutschigen, gefährlichen Bergpfad. Das Gemeinsame, was die Bilder haben, ist, dass das Leid etwas ist, wo man buchstäblich eben durch muss gehen. Kein Spaziergang. Es wird dich an die körperliche, physische wie geistliche Grenze bringen. Das sind alles Bilder, die versuchen, auszudrücken, wie sich Leid so anfühlt. Gehen oder eben wandern. Aber das hat etwas mit vorwärts gehen zu tun, vorwärts kommen. Die Bibel ruft uns auf, einem Leid ohne Schock und Überraschung zu begegnen, ohne unseren Schmerz und unsere Schwäche zu verdrängen, ohne uns von Bitterkeit und Ängsten lähmen zu lassen, aber auch ohne zu resignieren, zu kapitulieren, aufzugeben oder zu verzweifeln. Schauen wir mal das Bild vom Gehen, eben durch das Feuer, mal ein bisschen neuer an. Feuer ist etwas Extremes, Zerstörerisches. Und Verbrennen ist ein furchtbarer Tod. In der jüdischen, griechischen und römischen Literatur ist es ein geläufiges Bild von Unglück und Gericht. Die Bibel benutzt es häufig als Symbol für Leid und Schmerz. Die bekannteste Bibelstelle, wo das Bild vom Feuer braucht, ist Jesaja 43, wo Gott folgendermaßen zu seinem Volk redet. Wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, eben geh, ich bin bei dir, du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Habe keine Angst, denn ich, der Herr, bin bei euch. Wasserflut und Feuer sind Ausdrücke von extremer Not. Und ich merke, dass der Gläubige genauso wie im berühmten 23. Psalm keine Garantie hat, dass ihn das nicht treffen wird. Das, wenn du ins Feuer gerätst, setzt ja voraus, dass es tatsächlich dazu kommen wird. Gott verheißt uns nicht, dass er uns alles Leid ersparen wird, sehr wohl aber, dass er im Leid bei uns sein wird und mit uns gehen wird. Und Jesaja malt das Bild noch weiter aus, wenn er sagt, dass Gottes Leute das Feuer erleben, aber dabei unversehrt bleibt. Das Feuer kann sozusagen nicht in sie eindringen. Es wird nicht ihre Seele zerstören, ihr Herz verhärten. Und das biblische Buch, das gemessen an seiner Länge am häufigsten über das Leid redet, ist der 1. Petrusbrief. Der Apostel denkt hier an Jesaja 43, wenn er das Leiden mit einem läuternden Feuer von einem Schmelzofen vergleicht. Er schreibt an Christen, die gerade durch Leid durchmühen. Das heisst dort, dass sie auf manche Probe gestellt werden. Und das griechische Wort von Probe, auf die Probe gestellt, bedeutet wörtlich, etwas durch einen Versuch oder durch Erfahrung zu testen und zu prüfen. Der Glaube von diesen Christen ist stark, kann man sagen, stark auf die Probe gestellt worden. Wenn man so den Kontext, das Umfeld anschaut und es selber mal dort lesen könnte. Und das ist das Feuer, von dem Petrus dort redet. Aber er erweitert das Bild auch und vergleicht das Leiden nicht nur allgemein mit einem Feuer, sondern mit einem Schmelzofen. Ein Schmelzofen kann entweder zerstören oder verfeinern, je nachdem, was für ein Gegenstand drin ist und wie der Schmied mit ihm umgeht. Und dann sagt er weiter, so wird sich euer Glaube bewähren und sich wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer vollkommen gereinigt wurde. Leid ist wie ein Feuer. Ein Feuer, das mich nicht vernichtet, sondern mich im Gegenteil kräftiger, schöner und wertvoller machen kann, wie ein Schmiedefeuer ein Edelmetall. Und das ist die Frage, wie geht das? Wie ist das überhaupt möglich? Gold ist ja ein Edelmetall, das im Feuer weich wird und schmelzen kann, aber nicht verbrennt oder zu Asche wird. Doch es kann Verunreinigungen enthalten, die im Feuer, eben im Leid, vernichtet wird. Sie verbrennen entweder oder steigen, wenn das Gold flüssig wird, an die Oberfläche, wo dann der Schmied das abschöpft. Wir können sagen, dass das Feuer oder das Leid versucht, das Gold zu verbrennen, aber durch das nur reiner und schöner wird. Im Sinne von einem Läuterungsprozess. Der Petrus vergleicht hier den Mensch, der einen rettenden Glauben an Jesus Christus hat, mit Gold, das voller Schlacken und Verunreinigungen ist. In unserem Glauben an Gott sind alle möglichen Konkurrenzprodukte beigemischt. Sei das Bequemlichkeit, Macht, Stolz, Vergnügen, Neid, Gier oder unser dickes Ich. Ich merke immer wieder, unsere grauen Zellen wissen, dass wir durch Gottes Gnade, haben wir auch gesungen, erlöste Sünden sind. Doch unsere Herzen tanzen nach der Melodie, dass es uns eigentlich gut geht, weil wir anständiger oder aufgeschlossener oder fleissiger oder liebevoller, kultivierter vielleicht sind als die anderen. Und doch hat die weiße Weste von unserem Charakter viele Flecken. Wir können keine Kritik ertragen, vielleicht du schon, oder sind hart, wenn wir die anderen kritisieren. Wir sind oft schlechte Zuhörer oder unbarmherzig gegenüber Menschen. Wir selber sehen unsere Schwächen kaum, obwohl sie unser Leben verdunkeln und unseren Mitmenschen oft schaden. Und dann schlägt Leid zu, und unsere Ängstlichkeit, Feigheit oder unser Egoismus, Selbstmitleid, unsere Bitterkeit, Unehrlichkeit, all diese Verunreinigungen von der Seele kommen dann eben an die Oberfläche, so wie der Schmelzofen Verunreinigungen, von dem rohe Goldherz an die Oberfläche holt. Und in dem Moment, und jetzt, sehen wir endlich, wer wir wirklich sind. So wie das Feuer vom Goldschmied kann das Leid gewisse Sachen in uns zerstören oder andere reinigen und stärken. Oder auch nicht. Das hängt letztlich auch von unserer Reaktion ab. Und der Petrus ruft seine Leser auf, sich nicht über das Leid zu wundern und nicht die Hoffnung zu verlieren. Wir lesen das im 1. Petrus 4,12. Drin steht: Meine lieben Freunde, erschreckt nicht über die schmerzhaften Prüfungen, die ihr jetzt durchmacht, als wären sie etwas Ungewöhnliches. Verschreckt nicht. Es kann schmerzhaft sein. Und sie sind nicht etwas Ungewöhnliches. Also im Leid soll Nachfolger von Jesus sich nicht davon abbringen lassen, wir lesen das weiter, gut zu tun und ihrem Schöpfer von ihrem Leben, ihres Leben anvertrauen. Da lesen wir in 1. Petrus 4,19. Das heisst, wenn ihr also leidet, weil Gott es so will, oder? Weil Gott es so will, dann hört nicht auf, Gutes zu tun und vertraut euch Gott an, der euch geschaffen hat. Er wird treu zu euch stehen. Und dann im 1. Petrus 5,10 geht es weiter. Gott hat euch durch Jesus Christus zugesagt, dass er euch nach dieser kurzen Leidenszeit in seine ewige Herrlichkeit aufnimmt. Er wird euch ans Ziel bringen. Er wird euch Kraft und Stärke geben. Er wird euch aufbauen. In dieser schwierigen Zeit, er wird euch stärken und kräftigen. Und der Petrus sagt, dass der Schmelzhof vom Leiden uns nicht automatisch besser macht. Aber er sagt, dass wenn wir im Schmelzhof vom Leiden stecken, wir Gott vertrauen sollen und die Hoffnung nicht verlieren sollen. Und Gott selber sagt in Jesaja 43, dass er bei uns ist. Er selber wird mit uns durch das Feuer gehen. Und wer im Leid Gemeinschaft mit Gott hat, der wird darin stärker und nicht schwächer. Die Verheißung in Jesaja 43 erfüllt sich letztlich wörtlich in der Geschichte von diesen drei jüdischen Exilanten in Babylon zur Zeit des Königs Nebukadnezar. Und wir finden die Geschichte in Daniel 3. Kennen wir? Ich will euch kurz mit einnehmen. Der König hat eine riesige goldige Statue herstellen lassen und auf einem öffentlichen Platz aufstellen lassen. Wer oder was die Statue genau darstellt, erfahren wir darin nicht genau. Wir können sie als Darstellung vom König selber anschauen oder von seinem Gott oder letztlich von seinem Reich oder alles zusammen letztlich. Das babylonische Reich ist, wie die meisten Reiche in der Antike oder im antiken Osten, religiös pluralistisch gewesen. Jede Stadt oder jede Region hat ihren eigenen Gott gehabt, zu dem man gerne andere Götter hat letztlich dazu nehmen. Aber jetzt verlangt der Nebukadnezar, dass jeder von sich oder dass jeder sich von dem Standbild niederwirft, wenn seine Hofmusiker anfangen zu spielen. Und wer das verweigert, eine klare Ansage, wird bei lebendigem Leib im Ofen verbrannt. Die Absicht vom König war klar, in seinem Reich darf gerne jeder nach seiner Vorstellung selig werden, aber ein Gott muss oder müssen alle anbeten und das ist das, von der Staatsmacht. Und der biblische Bericht stellt klar, dass die riesige Mehrheit, also das Volk, dem Befehl vom König willig befolgt, bis auf 3 jüdische Beamte, die einen babylonischen Namen hatten, Schadrach, Meschach und Abednego. Und sie haben gewusst, wenn sie dem König folgen, werden sie gegen ihren Gott, den Gott von Israel, sich letztlich versündigen, der sich nicht als ein Gott unter vielen, sondern als der eine Gott vom Universum offenbart hat. Und sie weigert sich, sich zu beugen. Und das ist dem König zugetragen worden. Der König hat das mitbekommen. Er zitiert sie zu sich und kündigt ihnen einen ebenso schnellen wie einen schrecklichen Tod an, wenn sie ihm nicht folgen. Das heisst dann da, Schadrach, Meschach und Abednego, ist es wahr, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist? Warum wollt ihr euch nicht vor meiner Statue niederwerfen? Ich gebe euch eine letzte Gelegenheit. Also immerhin, er gibt ihnen noch Gelegenheit. Wenn ihr euch aber meinem Befehl widersetzt, werdet ihr auf der Stelle in den Ofen geworfen? Glaubt ihr, dass euch dann noch ein Gott aus meiner Gewalt retten kann? Meint ihr wirklich? Die Lage von diesen drei Männern ist die gleiche wie die von Millionen von anderen Menschen von damals wie heute, die sich weigern, ihren Glauben und ihre Religionsausübung den Vorgaben von einem totalitären Regime anzupassen. Und in mehr als einer Hinsicht stehen die drei jungen Männer auch für alle die da, die über ein plötzliches Unglück oder Leid über ihrem Leben einbricht, wo sie nicht selber verschuldet haben. Und als Antwort kommt dann Nebukadnezar von diesen drei ganz berühmte Antwort über. Wir kennen sie auch. Eine kompromisslose Abfuhr. Und das ist genau übrigens die Grundlage von dem Text dann von unserem Serienlied, wo wir ja immer wieder singen. Dann. Es heißt da, wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Und jetzt kommt's. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Ich finde da fast schon eine paradoxe Balance zwischen Zuversicht und Demut. In diesen Satz finden wir die Aussage, die auf den ersten Blick überhaupt nicht zueinander passt. Zum einen der unerschütterliche Glaube von diesen drei Männern, dass Gott sie retten kann. Okay? Aber nicht nur retten kann, sondern wörtlich heisst in Vers 17, retten wird. Aber was sollen wir mit diesen Worten anfangen, wo es da heisst, aber? Aber auch wenn er es nicht tut. Wenn die Männer so fest an Gott glauben, wenn die Männer so überzeugt sind von ihrem Gott, warum erwähnen sie denn überhaupt die Möglichkeit, dass er sie vielleicht nicht retten wird? Die Antwort, sie vertrauen auf Gott und nicht, glaube ich, auf ihre begrenzte Vorstellung, was er tun wird. Die Männer haben die innere Gewissheit, dass Gott sie retten kann, oder? Aber sie sind nicht so vermessen zu glauben, dass sie ihm in die Karten schauen können. Sie wissen, dass Gott nicht verpflichtet ist. Er ist nicht verpflichtet, sich so zu verhalten, wie sie das mit ihrem vielleicht kleinen Menschenhirn sich vorstellen. Mit einem Wort, ihr Vertrauen richtet sich wirklich auf Gott selber und nicht auf irgendwelche eigenen Pläne, die er bitte segnen soll. Zu ihrem Gottvertrauen gehört das Wissen, dass er selber am besten weiß, was am besten für sie ist. Und sie sagen dem König, selbst dann, wenn unser Gott uns nicht rettet, was ja sein gutes Recht ist, werden wir ihm dienen und nicht dir. Wir werden ihm dienen, egal, ob er das macht, warum wir ihn bitten oder nicht. Wir widersetzen uns dir nicht deswegen, weil wir davon überzeugt sind, dass wir nicht sterben werden, sondern weil unser Gott der einzige wahre Gott ist. Schadrach, Meschach und Abednego vertrauen ohne Wenn und Aber auf Gott. Da ist kein Raum für nervöse Unsicherheit. Sie haben die geistliche Feuerprobe bereits bestanden. Sie sind auf beides vorbereitet gewesen. Rettung und Tod. Sie haben gewusst, was von beidem auch kommt. Gott wird in dem ihnen verherrlicht. Und sie werden für immer bei ihm. Und sie haben gewusst, Gott wird uns so oder so retten. Ob jetzt vor dem Tod oder durch den Tod. in die grösste Freude ist, Gott Ehre zu machen und nicht ihn als Erfüller von ihren Wünschen zu benutzen. Und das Ergebnis, sie sind furchtlos, nichts hat sie umwerfen können, um es mit dem Lied zu sagen, ich weiss, du bist fähig. Ich weiss, du kannst. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder sagen in unserer eigenen Situation. Ich weiss, du bist fähig. Ich weiss, du kannst. Du das Feuer durchretten mit deiner mächtigen Hand. Er ist mächtig. Aber auch wenn du es nicht machst, setze ich meine Hoffnung ganz auf dich. Und das ist eine starke Aussage. Auch wenn du es nicht tust, setze ich meine Hoffnung ganz auf dich. Wie können wir Gott in unserem Leid verherrlichen, habe ich mich gefragt. Und wie kann Leid uns helfen, Gott zu verherrlichen? Es ist ein Konsens in der christlichen Theologie, dass der höchste Sinn von unserem Leben, glaube ich, darin besteht, ich bin überzeugt, Gott zu verherrlichen, was auch immer ist und kommt. Ich hoffe, da sind wir uns einig. Das bedeutet, dass das Erste, aber vielleicht am schwierigsten irgendwo zu verstehen und dann noch anzunehmen, der Sinn von unserem Leid darin besteht, Gott Ehre zu machen. Die Worte Leid und Herrlichkeit erscheinen an erstaunlich vielen Stellen in der Bibel zusammen. Ich habe das ein bisschen angeschaut, ich kann da nicht drauf eingehen. Wir gehen jedes Mal, wenn wir Gottes Herrlichkeit preisen, sei das durch das Gebet, sei das durch das Singen, das wir immer miteinander machen, durch das Vertrauen, das ich zum Ausdruck bringe, durch den Gehorsam, durch die Hoffnung, nicht nur Gott, was ihm zusteht, sondern tun genau das, für das wir eigentlich erschaffen worden sind, dem Gott, den Gott anzubeten. Und ich glaube, den Sinn des Leidens darin auch zu sehen, Gott zu verherrlichen, indem wir ihn als der unendliche, souveräne, weise und gleichzeitig als der leidende Gott, der Mensch geworden ist, anschauen. Gott im Leid zu vertrauen, verherrlicht ihn vor den Menschen. Christen, die richtig mit Leid umgehen, gehen nicht nur Gott persönlich dir, sie zeigen auch der Welt um sie herum etwas von dieser Grösse Gottes. Das Leid kann ein Weg sein, anderen Menschen die Herrlichkeit Gottes zu bezeugen. Wenn andere sehen, dass man sein Leid geduldig trägt, kann ihnen das zeigen, dass Gott in dem Moment eine Realität ist. Gehen wir zurück zu unserer Geschichte. Der Nebukadnezar, als er das gehört hat, ist klar, der tobt, der ruft aus. Und er die Antwort eben von diesen drei Juden gehört hat. Er lässt den Ofen ganz stark anheizen und die drei Rebellen fesseln und einwerfen. Die Hitze war so gewaltig, dass die Soldaten, die den Befehl haben müssen ausüben mussten, letztlich umgekommen sind. Der König schaut dem Spektakel zu und verschreckt bis ins Innerste. Plötzlich sprang Nebukadnezar entsetzt auf und fragte seine Beamten, haben wir nicht drei Männer gefesselt in den Ofen geworfen? Ja, sicher, haben sie gesagt. Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen? Rief der König. Sie sind unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Anstatt drei Gestalten gesehen, die vor Schmerzen schreien und sich windet, sieht der König vier Männer, wo Seelen ruhig im Feuer umeinanderlaufen, ungefesselt, unverletzt. Ich glaube, was ihn am krassesten einfährt, ist der vierte Mann. Wo aussieht, heisst da, wie ein Sohn der Götter. Selbst durch den Rauch und die Flammen durch, ist die ungeheure Macht von dem Wesen zu spüren. Übernatürlich, ja göttlich, sieht es aus. Und es ist offensichtlich, dass der vierte der Grund ist, dass die drei anderen unversehrt in dem Feuer umeinander laufen. Und ich weiss nicht, da habt ihr euch ja schon gefragt, warum er, der vierte, nicht mit den anderen drei aus dem Ofen rausgekommen ist. Wer ist der vierte? Ich gehe jetzt nicht darauf ein, ich könnte euch selber eine Antwort geben. Wer ist der vierte? Im Alten Testament gibt es ein geheimnisvolles Wesen, wo der Engel des Herrn genannt wird. Nicht ein Engel, sondern der Engel. Und im Vers 28 sagt der Nebukadnezar, er, Gott, hat seinen Engel gesandt, um diese Männer zu retten. Wer ist der Engel? Er ist nicht wie die anderen Engel der Bibel. Und er, Mose, in dem brennenden Dornbusch erscheint, sind seine Worte Gottes Wort. Wo der Engel erscheint, nimmt er Anbetung entgegen, Josua 5. Während andere Engel sie ablehnen, Offenbarung 19. Der Engel zu sehen, heisst Gott zu sehen, Richter 13. Der Engel ist so geheimnisvoll, weil er Gott in sichtbarer Gestalt ist. Der göttliche Freund, der mit uns durchs Feuer geht, ist ein anschaulicher Kommentar zu Jesaja 43. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Aber keine Angst, denn ich, der Herr, bin bei euch. Wer hätte gedacht, wie wörtlich Gottes Ich bin bei euch sich erfüllen wird? Seht ihr, was für Hebel er, der Gott, in Bewegung gesetzt hat, um bei uns zu sein? Und das Bewusstsein musst du dir auch immer wieder in deinem Leben haben. Er, nicht nur, wie gehört, er ist bei mir, ja, okay, er ist bei mir. Er ist bei dir, was auch immer, wo auch immer du bist. Wenn wir vor uns vor Augen halten, dass Jesus von Ewigkeit her in einer unvorstellbaren Herrlichkeit gelebt hat, dämmert es uns vielleicht, dass für ihn so sein ganzes Leben als Mensch auf dieser Erde wie ein einziger Schmelzofen war. Wenn er als Mensch geboren wird, kommt er zu uns, um in unserer endlichen, schwachen Menschlichkeit bei uns zu sein. Sein ganzes Leben lang trägt er enorme Lasten. Oft wollen ihn seine Gegner umbringen. Und immer wieder wird er missverstanden und abgelehnt. Doch vor allem am Ende von seinem Leben am Kreuz kommt er in unseren Ofen hinein. Wie Schadrach, Meschach und Abednego wird er von einem totalitären Regime unschuldig in einem grausamen Tod verurteilt. Wo seine Stunde da war, wo er in dem Schmelzofen vom Leiden hat müssen, war niemand da, der mit ihm durch das Feuer durchgegangen ist. Er ist ganz allein, neben ihm steht kein Sohn der Götter. Dort am Kreuz ruft er: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo das Feuer vom Zorn Gottes sich in seinem Innersten eingefressen hat und Flammen ungehindert über ihm hat können zusammenschlagen, ist er völlig allein. Und ich habe mich da auch gefragt, warum? Warum ist Gott bei diesen drei jüdischen Männern, aber nicht bei seinem einzigen Sohn? Auch kurz zum Sagen, die Antwort ist, dass Jesus am Kreuz nicht nur mit uns gelitten hat, sondern für uns an unserer Stadt. Und ich wünsche euch, dass wir unserem Serienlied oder unser Serienlied wirklich mitsingen können. Jesus, egal was kommen mag. Damit meine ich wirklich, egal was kommen mag. Ich klammere mich an dich. Warum? Weil ich weiss, du bist fähig. Ich weiss, du kannst mich durch das Feuer, durch das Leid und durch die Not durchretten mit deiner mächtigen Hand. Aber auch wenn du es nicht tust, dann setze ich trotzdem meine Hoffnung ganz auf dich. Und dann gib mir die Kraft. Und ich kann euch sagen, die Kraft brauchen wir. Die Kraft, in dem Moment können singen und sagen, es ist gut. Es ist gut, meiner Seele geht es gut. Von dem, ja, was lernen wir aus dieser Geschichte und aus dem heutigen Morgen? Wenn ich an Jesus glaube und ihn zum Mittelpunkt von meinem Leben mache, verhält sich mein Leiden zu meinem Herz wie das Feuer zum Gold. Willst du wissen, wer du bist? Deine Stärke, deine Schwäche kennen? Willst du ein Mensch sein, der barmherzig ist oder darüber Gaben verfügt, Menschen zu helfen, die leiden? Willst du so tiefes Gottvertrauen haben, dass du für die Enttäuschung von deinem Leben gewappnet bist? Willst du erfahren, wie das Leben funktioniert, und durch das weiser werden? Das sind so vier zentrale Eigenschaften, die vermutlich jeder gerne hat. Aber keins von ihnen ist einfach so zu haben. Ich glaube, keins von denen ist wirklich ohne Leiden zu haben. Ich weiss erst dann, wer ich bin, wenn ich mich in einer Krise bewähren muss. Ich kann nur dann mit Leidenden mitfühlen, wenn ich schon selber gelitten habe. Richtiges Gottvertrauen lerne ich erst dann, wenn mir das Wasser bis zum Hals steht. Aber wie lerne ich aus dieser Geschichte auch, oder wir lernen auch aus dieser Geschichte, das ist das Zweite, dass Gott mit uns im Feuer ist. Er weiß, wie sich das anfühlt, das Leid von dieser Welt durchzumachen. Er hat es erlebt. Er versteht uns. Er ist uns näher. Er geht mit uns. Und all das haben wir irgendwo gespeichert. Das wissen wir. Aber die eigentliche Frage ist, sind wir bereit, mit ihm zu gehen? Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Denn wir alle wissen, dass Leid nicht nur läutert, sondern auch verhärten und zerstören kann. Viele Menschen zerbrechen im Leid und tragen schreckliche Wunden davon. Was muss ich also machen, damit mein Leid mich nicht kaputt macht, sondern stärker? Die Antwort ist, wir sind dran, ich muss mit Gott gehen. Aber wie mache ich das? Mit Gott und mein Leid gehen heisst, Gott sein lassen. Und davon ausgehen, dass er da und jetzt bei mir ist. Es bedeutet, dass ich Gott sein lasse, und zwar der Gott, der uns in der Bibel vorgestellt wird und nicht mit meinem eigenen, bastelten, lieben Gott. Es bedeutet, dass ich im Gebet bei ihm bin und mein Herz vor ihm ausschütte und dass ich ihm vertraue. Aber vor allem anderen bedeutet es, dass ich mit den Augen von meinem Herz sehe, wie Jesus für mich in den Schmelzofen gestiegen ist und er ans Kreuz gegangen ist. Und das muss ich wissen. Das muss ich wissen, damit ich ihm vertraue und durch dick und dünn zu ihm halten kann, dass das Feuer mein Gold nur wertvoll und schön macht. Wenn ich mit Gott durch Leid gehe, bedeutet das meistens nicht, dass Gott mich plötzlich 1, 2, 3 vor allem meine Fragen, Ängste, Zweifel, Nöte und Kummer erlöst. Es geht vorwärts. Das steckt ja im Bild selber drin. Aber es braucht das Dranbleiben, es braucht Ausdauer. Lauf nicht weg, verdräng es nicht, verzweifle nicht daran. Weißt du warum? Weil er ist mit dabei. Er lässt dich in deinem Leid, in deinem Schmerz nicht allein. Er gibt Kraft, er gibt immer wieder Perspektive. Und ich kann euch sagen, wenn du zurückschaust, wirst du entdecken, wie er dich immer wieder über gewisse Wegabschnitte sogar getragen hat. Mit Gott gehen heisst, jeden Tag neu mit ihm reden, beten, jeden Tag neu Bibel lesen, jeden Tag neu Gott gegenüber gehorsam sein. Immer wieder das Gespräch mit anderen Christen suchen. In den Gottesdienst gehen, sich die Lehre und die Korrektur auszusetzen, sich treu ins Leben der Gemeinde einbringen. Ich glaube, jeden Tag neu. Trotz Leid oder erst recht. Ich komme immer wieder mit dem Gleichen. Erinnere dich daran, oder ich werde dich immer wieder daran erinnern, und ich will nicht damit aufhören, pflege die 15 Minuten auf dem Stuhl bei Gott. Pflege die 15 Minuten auf dem Stuhl bei Gott. Nimm immer wieder einen Anlauf. Werd nicht müde. Wenn du müde geworden bist, dann einander wieder ermutigen. Es sind die Zeiten, wo ihr lernt, mit Gott zu gehen. Und das kann durch nichts, wirklich durch nichts ersetzt werden. Es ist ein gleichmäßiger Rhythmus, du und Gott. Gott und du, jeden Tag neu. Amen. Und Jesus, da wollen wir jetzt einfach an dir festhalten, dass das so ist. du bist mit uns. Danke für die Hoffnung, danke für die Perspektive. Danke, dass du weißt, was Leid heisst. Danke, dass du versprochen hast, dass du mit uns durchkommst. Wir sind nicht allein. Was auch immer kommen mag. Du bist Gott und du bleibst Gott. Amen.